das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Die Pandemie ist eine demokratische Zumutung, hat die Kanzlerin gesagt, als sie uns auf das, was da im Herbst kommen werde, einschwören wollte. Und siehe da, seitdem die Ministerpräsidenten vieler, aber eben nicht aller Länder in der vergangenen Woche beschlossen hatten, dass Reisende aus Corona-Hotspots bei ihnen nur mit Test willkommen seien, ist eine neue Zumutung da und die Verwirrung komplett. Auch weil die Regelung im Detail in jedem Land unterschiedlich ist und weil zudem auch noch das Ganze wohl kaum Infektionen verhindern hilft, scheint nun auch die Politik zu merken, dass sie zu viel zugemutet hat, sich selbst, aber vor allem denen, die sie doch eigentlich schützen wollte. Von den Absurditäten einer Reise zwischen Brandenburg und Berlin berichtet Robert Holm.
Wolfram Stump hat Feierabend. Ab nach Hause ins Havelland nach Brandenburg. Raus aus Berlin, raus aus dem Corona-Hotspot. Mit dem Regionalexpress, wie jeden Werktag.
Ich fahre im Risikogebiet drin und fahre wieder raus. Also ich kann vom Prinzip meine Familie genauso anstecken wie die Berliner. Ich sage jetzt mal, wenn die jetzt in der Herbstferien zur Ostsee fahren wollen.
Etwa 220.000 Menschen pendeln so jeden Tag. Einsteigen in Berlin, schlafen in Brandenburg. Genau das würden jetzt in den Herbstferien auch viele Berliner gerne machen. Einsteigen können sie, aber sie müssen abends wieder hier sein. Für Berliner gilt in Brandenburg Beherbergungsverbot.
Wenn ich sehe, wie viel Unvernunft jeden Tag mit mir in der Bahn sitzt, finde ich das gar nicht so schlecht. Die Leute tragen keine Maske, die haben die Maske sonst wo.
Und dann haben sich im Zug wahrscheinlich mehr angesteckt, als in den 3 Tagen, die sie im Spreewald in irgendeinem kleinen Hotel verbracht hätten.
Na, es ist halt eine von vielen Maßnahmen, wo man nicht so genau weiß, was es bringt.
In Gesamt-Berlin werden die Corona-Grenzwerte schon seit einigen Tagen überschritten. Draußen in Brandenburg sieht die Welt ganz anders aus. Da liegt der Grenzwert meist noch weit entfernt. Die Herbstferien in Berlin hätten diesen Campingplatz in der Uckermark einige Gäste gebracht. Stattdessen werden es weniger. Schon am Wochenende hat hier Dauercamperin Petra Schmidtke ihren Kühlschrank leergeräumt.
Sie packen ein?
Wir packen ein, ja.
Warum?
Wir dürfen ja hier nachts nicht schlafen, weil wir kommen aus Berlin. Aber trotzdem, ich finde das so albern, am Tare sind wir auch alle hier zusammen.
Auch hier, südlich von Berlin im Spreewald, wissen sie jetzt schon, dass sie im Herbst viel weniger verdienen werden als üblich. Auch hier fehlen Übernachtungsgäste aus Berlin.
Grundsätzlich haben wir natürlich das Problem, dass der Tagesgast herkommen darf, darf sich hinsetzen, darf essen, darf ein Paddelboot leihen und Kahn fahren, aber darf hier nicht schlafen. Das macht keinen Sinn.
In Berlin selbst kehrt langsam die Corona-Ruhe des Frühjahrs zurück. Immer weniger Gäste an den Touri-Orten, wie diese Touristen aus Bremen.
Wir kommen aus einem Risikogebiet. Also wir fühlen uns wie zu Hause. Also Berlin war, glaube ich, die einzige Stadt, die uns noch beherbergen durfte.
Wir gehen in keine Bar oder was, wir sitzen privat mehr und ja, wir gucken uns hier die Sehenswürdigkeiten an und fahren mit der S-Bahn, U-Bahn, alles schön mit Mundschutz.
In Berliner Hotels gilt zwar kein Beherbergungsverbot, doch auch hier ist man mittlerweile froh um jeden Gast. Und sauer auf die Politik, die jetzt im innerdeutschen Reisen einen wesentlichen Corona-Treiber sieht.
Ich finde schon sehr bezeichnend, dass an der Stelle gerade die wissenschaftlichen Einschätzungen und die Politik voneinander wegdriften.
Alexandra Müller-Benz wünscht sich einheitliche Reiseregeln nach wissenschaftlichem Maßstab, damit die Corona-Regeln nicht an Akzeptanz verlieren.
Jetzt gehört, ja.
Dann folgen wir mal der Wissenschaft und sprechen mit dem Politikwissenschaftler und Philosophen Julian Nieder-Rümelin, der auch mal einen Ausflug in die Politik selbst gemacht hat, unter anderem als Kulturstaatsminister im Kabinett von Gerhard Schröder. Guten Abend, Herr Nieder-Rümelin.
Ja, guten Abend.
Ist das Beherbergungsverbot so unsinnig und sperrig wie sein Name?
Also das müssen Fachleute beurteilen. Was ich aus der Wissenschaft höre, ist jedenfalls, dass die innerdeutsche Mobilität kein Treiber dieser Pandemie in Deutschland gewesen ist. Wir haben natürlich unterschiedliche Risikosituationen an den unterschiedlichen Orten. Und es war sicher gut, da zunehmend differenziert zu reagieren. Nicht für alle die gleichen Maßnahmen, sondern je nach Risikosituation vor Ort die Möglichkeit, dann entsprechend das Geschehen anders zu kontrollieren. Aber das Beherbergungsgebot macht auf mich jedenfalls auch keinen sehr durchdachten Eindruck.
Wenn also ohne Nutzen die Freiheit der Menschen beschränkt wird, was sagt das über die Glaubwürdigkeit der Politik?
Also ich glaube, wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass der relative Erfolg Deutschlands im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, insbesondere hier unmittelbar in der Nachbarschaft, Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland ist nochmal günstiger weggekommen als Deutschland zum Beispiel, dass dieser relative Erfolg nicht nur, auch, aber nicht nur das Ergebnis ist von klugem Regierungshandeln des Bundes und der Länder, sondern auch offenkundig der Einsicht und Umsicht der Bürgerinnen und Bürger zu verdanken ist. Die Infektionswerte, also die berühmte Infektionsrate R, ist abgestürzt, als die Warnungen kamen und vor dem Lockdown, das ist nun erwiesen, das weiß auch das RKI, und das hängt mit veränderten Verhalten zusammen. Und deswegen muss man die Menschen mitnehmen. Und damit die Menschen auf Dauer mitgenommen werden können, müssen die Maßnahmen klar, transparent, wohlbegründet sein und nicht verwirrend und inkohärent wirken.
Heißt das, dass die Bundesregierung nicht ausreichend und gut kommuniziert?
Naja, wir hatten von Anfang an das Problem, dass viele der Maßnahmen, auch die Strategiewechsel, nicht hinreichend begründet wurden. Wir hatten am Anfang die Botschaft Flattening the Curve, wie das so neudeutsch heißt, also die Kurve abflachen, damit dass die Gesundheitssysteme nicht überfordert werden, insbesondere die Intensivbetten nicht am Ende mit Covid-19-Patienten eben ausgelastet sind und dann am Ende Triage-Situationen entstehen. Dann gab es einen Strategiewechsel, hing Verdoppelungszeiten verkürzen von 14 Tagen auf 10 Tage und so weiter, was Verdoppelungszeiten ist kein vernünftiges Ziel. Dann trat R in den Mittelpunkt. Jetzt haben wir eine weitere Strategie, die auch manches für sich hat, nämlich dass man sagt, es geht vor allem darum, dass die Gesundheitsämter die Infektionsgeschehen, die Infektionskette nachverfolgen können. Allerdings, das muss man wohl deutlich sagen, wir verwenden da Maßnahmen, wir fallen auf Maßnahmen zurück, die man schon im Mittelalter angewendet hat, nämlich Zettelwirtschaft.
Und Strafen,
wir nutzen nicht die digitalen Tools, Strafen, aber diese Zettelwirtschaft funktioniert mehr schlecht als recht. Und wir haben auf eine App, die Gesundheitsämter informiert, verzichtet, wieder aus guten Gründen, weil Datenschützer Bedenken hatten. Aber auf der anderen Seite, das erfolgreichste Land der Welt hat auf ein, was die Pandemiebekämpfung angeht, hat auf einen Shutdown verzichtet und eine sehr kluge App-Strategie eingeschlagen. Das ist Südkorea. Und ich empfehle auch jetzt, wenn sich die Lage zuspitzt, dann sollten wir unbedingt ins 21. Jahrhundert kommen und diese digitalen Möglichkeiten nutzen.
Welche Strategie empfehlen Sie denn, die wir jetzt einschlagen sollten, um einen zweiten Lockdown wirklich zu verhindern?
Also ganz entscheidend ist die Nachvollziehbarkeit der Infektionsketten. Gegenwärtig geschieht das, indem die Personen, die sich infiziert haben und die festgestellt haben, dass sie infiziert sind, dann gefragt werden, wen haben sie wann wo getroffen und so weiter. Außerdem gibt es dann immer noch die Listen, die in den Restaurants zum Beispiel gesammelt werden. Und dann versuchen die Gesundheitsämter an den Grenzen ihrer Möglichkeiten, offenbar gegenwärtig in vielen Städten in Deutschland schon, dann möglichst schnell nachzuvollziehen, wer alles sich vielleicht angesteckt hat, um dann das weitere Ausbreiten zu stoppen. Und das war insgesamt jetzt ganz erfolgreich in den letzten Wochen und Monaten. Jetzt geraten die Gesundheitsämter offenkundig, nach allem, was ich weiß, an ihre Grenzen. Deswegen Bundeswehrangehörige sollen helfen oder vielleicht auch andere Beamtinnen und Beamten aus anderen Behörden.
Weil ja auch, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Ja. Es hat ja auch was damit zu tun, dass die Infektionen außer Kontrolle geraten zum Teil. Ja. Wenn Sie jetzt beispielsweise in Ihrer Heimatstadt München mal vergessen, die Maske aufzusetzen. Die Politik droht ja jetzt mit Sanktionen. Dann müssen Sie jetzt schon ein Bußgeld von 250 Euro bezahlen. Ihr Ministerpräsident will das für ganz Deutschland. Das wird jetzt im ganzen Ministerpräsidentenkreis diskutiert. Fühlen Sie sich da gegängelt?
Also ich persönlich fühle mich da nicht gegängelt. Ich verstehe auch diese Maskendebatte nicht so recht. Ich meine, es gibt Menschen, die aus gesundheitlichen Einschränkungen heraus da Schwierigkeiten haben. Da kann man sich einen Attest besorgen, mit dem hoffentlich die Ärzte auch verantwortlich umgehen. Aber insgesamt ist das nun wirklich eine untergeordnete Sorge. Die Sorge, die uns umtreiben muss, ist, wir wussten, dass es im Herbst, dadurch, dass die Menschen gezwungen sind, wieder mehr in Innenräumen zuzubringen, ich sage als Vater, halbwüchsiger Töchter hinzu, natürlich auch Kinder und Jugendlichen, denen man nicht sagen kann, die Jugend fällt jetzt aus die nächsten anderthalb Jahre. dass dadurch eine gewisse Dynamik in dieses Infektionsgeschehen hineinkommen würde. Und so ist es gekommen. Alle sind sich einig, wir wollen keinen zweiten Lockdown. Ein Land hatte einen zweiten Lockdown, Israel. In manchen europäischen Nachbarländern wird das auch schon erwogen. Wir sind uns einig, das wäre eine Katastrophe. Und die Frage ist, welche Maßnahmen haben wir denn, um einen zweiten Lockdown zu verhindern, aber auch natürlich ein außer Kontrolle geraten dieser Pandemie zu verhindern? Und da ist meine Empfehlung, doch nochmal auf die neue Technologie des 21. Jahrhunderts sich zurückzubesinnen, nämlich digitale Tools effektiv zum Einsatz zu bringen und die Zettelwirtschaft zu beenden.
Danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung und das Gespräch, Julian Niederrümelin.
Danke Ihnen.
Und Matthias Deiß, mein Kollege Matthias Deiß vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, hat auch eine Meinung zur Verwirrung, vor allem um das Beherbergungsverbot, und zwar diese.
Was für ein Urlaubschaos für Familien, Hoteliers und Vermieter. Direkt zu Ferienbeginn in einem Jahr nimmt Tourismus und Tourismusindustrie Urlaub so dringend nötig haben wie lange nicht. Das Ärgerliche, es trifft genau die Reisenden, die sich an alle Ratschläge gehalten, lange abgewartet und keinen Urlaub in ausländischen Risikogebieten gebucht haben, sondern im vermeintlich sicheren Deutschland. Jetzt kann man natürlich sagen, es geht halt zurzeit nicht anders, denn Corona ist nun mal ein Notfall für unsere gesamte Gesellschaft und die Zahlen steigen wieder. Und tatsächlich ziehen die meisten ja auch mit, etwa beim Abstand halten oder Masken tragen, wenn erkennbar ist, dass Corona-Maßnahmen Sinn ergeben, den Infektionsschutz erhöhen und die Ausbreitung des Virus eindämmen. Warum aber ist eine Hochzeitsfeier weiter erlaubt, die Übernachtung nach der Hochzeit aber verboten? Weshalb wird nicht zwischen großen Hotels und einsamen Ferienwohnungen unterschieden? Und wo sollen die für eine Reise nötigen Testergebnisse herkommen, wenn es in vielen Großstädten weder kurzfristige Testtermine noch schnelle Ergebnisse gibt? Viele Urlauber und Hoteliers verstehen das nicht und ich verstehe es auch nicht. Wenn nun, wie bereits in Aussicht gestellt, die Notfallmaßnahme notfallmäßig nachreguliert wird, wird das an einem nichts mehr ändern. Die Herbstferien waren für viele zu Ende, bevor sie begonnen haben. Und es droht noch weiterer Ärger, denn die Frage, wer für Stornierungs- und Ausfallkosten der Last-Minute ausgebremsten Urlauber aufkommt, dürfte in vielen Fällen erst vor Gericht entschieden werden.
Die Meinung von Matthias Deiß. Es gibt noch ein paar andere Viren, die uns in diesen Herbstwochen plagen könnten und die in der Kombination mit Corona besonders gefährlich werden könnten. Deshalb raten Politik und Medizin dringend zur Grippeschutzimpfung. Weil aber nicht wenige gerade die Arztpraxen meiden, hat sich der Gesetzgeber etwas Neues ausgedacht und erlaubt zunächst in einigen Modellregionen, dass auch in Apotheken der schützende Pieks verabreicht werden kann, was den Ärzten wiederum einen Stich versetzt. Simone Blass.
Ulrich Knapp, 34 Jahre, Versicherungsangestellter. Er hat heute einen Termin für die Grippeschutzimpfung. Allerdings nicht beim Arzt, sondern in der Apotheke. Aline Neu ist eine von bislang 20 Apothekerinnen im Saarland, die an dem Modellprojekt teilnehmen und impfen dürfen. Bis jetzt erstmal nur AOK-Versicherte. Los geht's mit einem Beratungsgespräch. Aline Neu wurde mit einem 9-stündigen Kurs auf ihre neue Aufgabe vorbereitet. Nach 3 Stunden Online-Theorie folgte die Praxisschulung.
Zuerst anhand einer Apfelsine, ja, war dann das erste Impfen mit Kochsalz, haben wir uns dann nachher noch gegenseitig geimpft, genau nach Anweisung und Vorbereitung, wie so ein Impfvorgang ablaufen soll.
Völlig unzureichend, sagt Dr. Michael Kulas. Er ist seit gut 30 Jahren niedergelassener Hausarzt. Für ihn gehören Impfungen in die Hände eines Mediziners oder einer speziell ausgebildeten Arzthelferin.
Ein Arzt hat, bis er dorthin kommt und impfen darf, eine Ausbildung inklusive Facharztausbildung hinter sich. Das sind meistens 12 Jahre Ausbildung. Eine MFA, der wir die Impfung delegieren können, hat immerhin eine 3-jährige Ausbildung mit zusätzlichen Impfmodulen hinter sich.
In der Allee-Apotheke in Heusweiler-Holz geht es für Impfkandidat Ulrich Knapp los.
Dann schauen wir noch einmal nach der richtigen Stelle.
Zum 3. Mal überhaupt führt Apothekerin Neu die Grippeimpfung durch. Ulrich Knapp hat an dem neuen Angebot vor allem gereizt, dass es so unkompliziert abläuft.
Ich habe kurz Bescheid gesagt, dass ich vorbeikommen möchte, bin sofort geimpft worden und hatte jetzt keinen großen Aufwand damit.
Er hat die Apothekenimpfung gut vertragen. Doch Hausärzte warnen vor negativen Folgen, sollte eine Impfung nicht sachgemäß ausgeführt werden.
Was passiert, wenn ein Impfling eine allergische Reaktion bekommt, einen anaphylaktischen Schock bekommt und dem Apotheker vor die Füße fällt? Dann muss der Apotheker tätig werden. Das ist für einen ausgebildeten Arzt schon eine schwer zu beherrschende Situation. Und ich möchte überhaupt nicht darüber nachdenken, welche Herausforderungen das für einen Apotheker darstellt.
Die sehen sich zu Unrecht in der Kritik, verweisen auf gute Erfahrungen in der Schweiz, Irland oder Kanada, wo bereits seit langem durch Apotheker geimpft wird.
Wir haben auch ein naturwissenschaftliches Studium hinter uns. Wir haben eine sehr gute medizinische Grundkenntnis. Zudem diejenigen, die bei dem Modellprojekt teilnehmen, haben entsprechende Schulungsmaßnahmen mitgemacht, die auch vom Robert-Koch-Institut evaluiert wurden.
Ulrich Knapp hatte keine Bedenken. Angesichts der Impfstoffknappheit war er froh, überhaupt eine Grippeschutzimpfung zu erhalten.
Was in der Arktis passiert, bleibt nicht in der Arktis. Es geht uns alle an. So mahnt der Leiter der größten Expedition, die sich je in diese unwirtliche Weltgegend begeben hat. Ein Jahr lang war die Polarstern unterwegs im einst ewigen Eis. Dabei driftete der Eisbrecher angedockt an eine riesige Eisscholle durch das Nordpolarmeer. Die Forscher aus aller Welt froren bei minus 42 Grad, trotzten eisigen Stürmen und machten Messungen und Untersuchungen, die um den Zustand der Arktis bange werden lassen und um den der ganzen Welt. Alexander Noth über die so wichtige Reise der Polarstern, die heute zurückkehrte in ihren Heimathafen.
Die Sonne ist gerade aufgegangen, als die Polarstern vor Bremerhaven auf ihre Ehrenrunde geht. Begleitet von Dampfern, Seglern und kleinen Booten sieht man dem Eisbrecher die Strapazen der letzten 12 Monate kaum an. Das Forschungsschiff bringt nicht nur Unmengen von Daten mit in den Heimathafen, sondern auch eine gesunde Crew. Das Ende einer der größten Polarexpeditionen aller Zeiten sorgt auch bei der Direktorin des federführenden Alfred-Wegener-Instituts für Emotionen.
Man sieht doch hier die Freudentränen laufen, oder? Doch, ich freue mich wahnsinnig. Unser Schiff ist wieder da. Als ich es eben zum ersten Mal gesehen habe nach dieser langen Zeit, habe ich nur gedacht, was für ein Glück, dass jetzt alle wieder heil zurückgekommen sind.
Forschung in der Arktis ist ein Abenteuer, ein kräftezehrendes. In der Polarnacht geht die Sonne nie auf. Dazu kommen Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern in der Stunde. Und nicht zuletzt geht auch von den Eisbären eine ernstzunehmende Gefahr aus, so faszinierend die Begegnungen auch erscheinen mögen.
Wir sind sehr stolz, dass wir an jedem Tag draußen waren, trotz der sehr harschen Umweltbedingungen hier. Die Temperaturen waren ja unter minus 30 für viele Tage und der Wind war sehr stark. Und das sind schon ganz extreme Verhältnisse.
All die Strapazen verfolgen ein großes Ziel, möglichst viele Daten zu sammeln. Wie ist der Sauerstoffgehalt, der CO2-Gehalt, die Temperaturen, der Salzgehalt? Noch nie hat eine Expedition das im polaren Winter so umfangreich dokumentiert. Die Messergebnisse werden die Klimamodelle mit Daten füttern und ermöglichen so einen Blick in unsere klimatische Zukunft. Erste Auswertungen zeigen bereits, der arktische Winter, den die Crew erlebt hat, war 10 Grad wärmer als noch vor 125 Jahren. Die Meereisausdehnung hat sich im arktischen Sommer in den vergangenen 40 Jahren halbiert.
Was die Forscherinnen und Forscher eben gesehen haben, sind unendliche Beweise dafür, dass wenn uns unser Planet Erde so lieb ist, wie es sein sollte, wir dringend etwas zu tun haben.
Was die Polarstern mitgebracht hat, soll ein Datenschatz für Generationen sein. Ihn zu heben wird eher Jahre als Monate dauern. Bei Forschern ist es wie bei jedem, der nach einer langen Reise nach Hause kommt, erst mal auspacken und alles sortieren. Das gilt wohl auch für die Messergebnisse.
Der Physiker Markus Rex ist der Leiter der Expedition. Er war in 3 von 5 Etappen dabei und kehrte heute nach Hause zurück als Optimist oder Pessimist. Guten Abend, Herr Rex.
Guten Abend, Frau Mioska. Die Gefühle sind gemischt. Zum einen sind wir überglücklich und hochzufrieden mit dem Verlauf der Expedition. Alle Expeditionsteilnehmer sind gesund und wohlbehalten an Land zurückgekehrt. Und wir haben uns die hochgesteckten Ziele, die wir uns gesetzt haben, die haben wir tatsächlich erreicht mit diesem Vorhaben. Ich muss aber auch sagen, dass mein Optimismus, was das arktische Meereis angeht, etwas gedämpft worden ist durch das, was wir in der Arktis gesehen haben.
Die Daten werden ja jetzt in den kommenden Monaten erst ausgewertet, haben wir auch erfahren. Was aber können Sie uns jetzt schon sagen über die Zukunft unserer Erde?
Ja, wir bringen einen Schatz an Daten und Proben aus der Arktis zurück, der die Wissenschaft dauerhaft verändern wird. Aber dieser Datenschatz muss noch gehoben werden. Wir haben aber natürlich auch unsere direkten Eindrücke von dem, was wir gesehen haben. Und wir haben in Bereichen der Arktis, in dem dickes, zum Teil mehrjähriges Meereis liegen sollte, riesige offene Bereiche offenen Wassers gefunden, zum Teil bis zum Horizont. Am Nordpol selbst haben wir völlig aufgeschmolzenes, erodiertes Eis gefunden, durchlöchert von Schmelztümpeln. Das zeigt schon sehr augenfällig, dass das arktische Meereis verschwindet. Wenn das so weitergeht, dann werden wir in wenigen Jahrzehnten bereits im Sommer kein Eis mehr auf der Arktis liegen haben. Dann ändert sich das Antlitz unseres Planeten vom Weltall betrachtet. Statt einer weißen Eiskappe haben wir dann einen dunklen Ozean am Nordpol liegen.
Wir haben dem Eis beim Sterben zugesehen, haben Sie jüngst gesagt. Aber was folgt aus dem, was Sie dort gesehen haben? Die Politik weiß ja um den Klimawandel. Zieht sie denn daraus auch die richtigen Schlüsse?
Naja, wir haben jetzt wahrscheinlich noch ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster, um diesen Prozess noch aufzuhalten. Das Zeitfenster ist nicht mehr sehr lang. Wir können nicht ganz genau sagen, wie lange wir noch Zeit haben, das arktische Meereis zu retten. Aber es muss jetzt ganz, ganz dringend und massiv gehandelt werden und die Emissionen von Treibhausgasen reduziert werden. Sonst werden wir die arktische Eisdecke verlieren. Und wenn Sie sich vorstellen, statt einer weißen Oberfläche, die das ganze Sonnenlicht zurückstrahlt, einen dunklen Ozean zu haben, das hat natürlich Auswirkungen auf das Klima weltweit, ganz besonders auch auf Wetter und Klima. Bei uns, die sind im Detail gar nicht vorherzusagen, aber das ist eine Welt, die wir wirklich vermeiden möchten.
Also klarer Appell an die Politik, noch mehr Tempo zu machen. Sie hatten ja, wie wir alle, auch mit einer anderen Naturkatastrophe zu kämpfen. Wie sehr hat denn das Coronavirus die Expedition gefährdet?
Das Coronavirus, dieses Hereinbrechen der Pandemie im März, April, das ist wie ein alles zerstörendes Unwetter über uns hinweggezogen. Die Expedition ist sehr komplex. Wir haben 7 Eisbrecher im Einsatz gehabt. Wir mussten unser Team im Eis regelmäßig versorgen und austauschen und Treibstoff vorbeibringen. All das ist für die zweite Expeditionshälfte komplett auseinandergeflogen. Die Pläne, die wir über viele Jahre entwickelt haben dafür, wie das funktionieren kann, existierten nicht mehr. Nichts mehr hat davon funktioniert. Wir hatten etwa 2-3 Wochen, um das alles komplett neu zu denken und mit einem neuen Plan dieser Expedition weiterzuführen. Aber sie stand zwischendrin am Abgrund. Es ist uns aber gelungen, einen komplett neuen Plan zu implementieren und damit die Expedition zu einem guten Ende zu führen. Und deswegen sind wir heute nach einer erfolgreichen Expedition in Bremerhaven eingelaufen.
Vielleicht noch ganz zum Schluss, Herr Rex, das ist ja eine Gegend, in der Sie waren, in der keine Menschen leben, aber dafür andere Eisbewohner. Wie haben Sie sich denn mit denen vertragen?
Ja, wir haben sehr viele Besuche, über 60 Besuche von Eisbären bekommen, majestätische, beeindruckende Tiere. Es ist wunderschön, denen zuzusehen, wie sie durch ihren Lebensraum streifen, ihren natürlichen Lebensraum, wie sie sich da bewegen. Andererseits sind Eisbären natürlich Raubtiere. Menschen können durchaus von Eisbären attackiert werden. Da gibt es immer wieder tödliche Unfälle. Deswegen haben wir ein sehr ausgefeiltes Eisbär-Sicherheitskonzept entwickelt und auch durchgeführt während der ganzen Expedition. Deswegen ist auch nichts passiert, aber die eine oder andere kritische Situationen mit Eisbären hatten wir natürlich trotzdem.
Dann wünschen wir Ihnen, dass Sie gut wieder zu Hause ankommen. Danke sehr für Ihre Eindrücke und Erkenntnisse, Markus Rex.
Herzlichen Dank, Frau Miaska.
Das Gespräch haben wir am frühen Abend aufgezeichnet. Jetzt gibt es den Nachrichtenüberblick mit Jan Hofer.
Die Europäische Union hat sich in 2 Fällen für Sanktionen als politisches Druckmittel entschieden. Sie betreffen Russland und Belarus. Die EU-Außenminister werfen Moskau mangelnde Aufklärung im Fall Nawalny vor. Daher sei die Vorbereitung von Strafmaßnahmen eingeleitet worden. Auf den russischen Oppositionellen war ein Giftanschlag verübt worden. Wegen der anhaltenden Gewalt gegen Demonstranten in Belarus droht die EU nun auch Staatschef Lukaschenko persönlich. Niedersachsens Innenminister Pistorius hat für sein Bundesland eine Studie angekündigt, die dem Vorwurf extremistischer Tendenzen bei der Polizei nachgeht. Der SPD-Politiker stellt sich damit gegen Bundesinnenminister Seehofer, der solche Untersuchungen mehrfach abgelehnt hatte. Pistorius warb zudem für die Beteiligung weiterer Länder. Sachsen-Anhalts Innenminister Stahlknecht teilte bereits mit, dass sein Land mitmachen werde. Das Corona-Krisenmanagement des österreichischen Skiortes Ischgl im März steht in scharfer Kritik. Eine unabhängige Expertenkommission zeigt in ihrem Untersuchungsbericht zahlreiche Fehler auf. So seien Verordnungen zu spät umgesetzt worden und Seilbahnen und Vergnügungslokale zu lange offen geblieben. In Ischgl hatten sich in der vergangenen Skisaison tausende Touristen infiziert und das Virus in die Welt getragen. Die für den obersten Gerichtshof der USA nominierte Richterin Coney Barrett hat bei der Anhörung im Senat eine erste Stellungnahme abgegeben. Vor dem Justizausschuss erklärte die 48-jährige konservative Juristin, alle Menschen verdienten ein unabhängiges oberstes Gericht. Barrett wurde von US-Präsident Trump als Nachfolgerin der verstorbenen liberalen Richterin Bader Ginsburg nominiert. Die Republikaner wollen die Ernennung noch vor der Präsidentenwahl Anfang November durchbringen, was die US-Demokraten scharf kritisieren. Der diesjährige Wirtschaftsnobelpreis geht an Paul Milgram und Robert Wilson. Die zwei US-Ökonomen erhalten die Auszeichnung unter anderem für die Erfindung neuer Formate für Versteigerungen, wie zum Beispiel Auktionen für Staat- und Landerechte auf Flughäfen oder Mobilfunkfrequenzen, so die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften. Der Wirtschaftsnobelpreis wurde von der schwedischen Reichsbank ins Leben gerufen. Die deutsche Metall- und Elektroindustrie kommt nur langsam aus dem Corona-Tief heraus. Das zeigt eine Umfrage des Verbandes Gesamtmetall. Einzelheiten von Anja Kohl.
Die Corona-Krise ist das eine, der grundsätzliche Wandel in der Wirtschaft, der schon vor Corona eingeleitet wurde, das andere. Metall- und Elektrounternehmen liefern vor allem der Autoindustrie zu und Elektroautos brauchen nun mal weniger Teile und weniger Stahl. Mit Corona jetzt ist die Nachfrage noch weiter eingebrochen. Die Produktion wurde drastisch zurückgefahren. 72% der Metall- und Elektrobetriebe erwarten daher einen Rückgang ihres Jahresumsatzes. 50% geben an, derzeit nicht zu wissen, wann das Vorkrisenniveau wieder erreicht wird. Unter diesen Umständen planen 9% der Firmen Entlassungen. Besonders in Gefahr die Jobs in Stahlunternehmen. Hier könnten schon bald 3000 Stellen verloren gehen.
Der Deutsche Buchpreis geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin Anne Weber. Sie erhielt die Ehrung zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Zeremonie im Internet übertragen. Weber wurde für den Roman Annette, ein Heldinnen-Epos, ausgezeichnet. Die Jury lobte das Werk als grandioses Stück Literatur in Versform. Der Deutsche Buchpreis wird seit 2005 vergeben.
Der Herbst kann eine bedrohliche Jahreszeit sein, auch ganz ohne tückische Viren. Denn wenn es draußen nass und kalt ist, wird es ungemütlich und sogar gefährlich für all diejenigen, die draußen leben. Menschen ohne Zuhause sind meist gefangen in einem Kreislauf, den zu verlassen fast unmöglich ist. Wer keine Arbeit hat, hat schon bald keine Wohnung mehr und findet dann auch weder das eine noch das andere. Dieser Kreislauf soll in Bamberg nun durchbrochen werden mit einem Projekt, das, so hat es Constanze Schulze erfahren, den Obdachlosen erlaubt, wieder neu anzufangen und statt außen vor wieder mittendrin zu sein.
Einzug in ein neues Leben. Seit ein paar Tagen wohnt Harry Holzmann in dieser Wohnung im bayerischen Bamberg. 30 Quadratmeter für ihn ganz alleine. So richtig kann er, bis vor kurzem obdachlos, das noch nicht glauben. Alle Sachen hier, Möbel und Kleidung, sind gespendet.
Klamotten habe ich im Moment nicht so viele, aber da kann ich ja in der Kleiderkammer unten mir welche holen.
Jahrelang lebte er ohne Job und ohne Geld auf der Straße. Seit ein paar Tagen ist er hier nun Mieter. Sein ganzer Stolz, ein eigenes Badezimmer. Luxus für ihn.
Ich kann jederzeit duschen, baden, wie ich will. Das ist jetzt mein Reich und da muss ich selber drauf achten und will ich auch drauf achten, dass es ordentlich ist.
Es ist der Versuch, die Kurve zu kriegen, sein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Noch ist das Ganze auf Probe. Ein Jahr lang muss er beweisen, dass er fähig ist, ein geregeltes Leben zu führen. Übergangswohnen Plus nennt sich dieses Projekt in Bamberg, an dem pro Jahr 15 Obdachlose teilnehmen können. Harry ist einer von ihnen.
Ich darf mir nicht zu Schulden kommen lassen. Das heißt, keine Ruhestörungen. Meine Hausordnung hier auch machen, nicht, dass da Beschwerden kommen und vor allem keine Mietrückstände.
Eine neue Welt für ihn, die er so nicht kennt. Harry bezieht Hartz IV. Die Miete wird vom Jobcenter überwiesen. Er muss lernen, mit Geld umzugehen und sich an Regeln zu halten. Sonst könnte das alles hier ganz schnell wieder vorbei sein. Damit Harry nicht wieder auf der Straße landet, bekommt er Unterstützung. Sozialpädagogin Maria Jöcks ist seit diesem Jahr für das Projekt Übergangswohnen Plus zuständig. Sie wird Harry ab jetzt einmal im Monat besuchen und nach dem Rechten schauen.
Hi Harry.
Hallo Maria.
Hast du schon auf mich gewartet?
Ja. Komm rein.
Fühlst du dich wohl in der neuen Wohnung?
Ja.
Weil Harry nun Mieter ist, muss er sich bei den Stadtwerken anmelden, Strom und Gas bezahlen. Alles Neuland für ihn. Maria Jöcks hilft ihm, die Schreiben der Behörden zu verstehen und die Formulare korrekt auszufüllen.
Den Abschlagsplan hast du auch schon eingereicht.
Den habe ich schon geschickt. Jetzt wollen sie bis 5. eben die Vertragsbestätigung noch. Die muss ich noch ausfüllen, bei den Stadtwerken einschmeißen und beim Jobcenter.
Dann lass uns das doch so machen. Du füllst den jetzt schon aus?
Ja.
Während ihrer Besuche achtet die Sozialarbeiterin auch auf den Zustand der Wohnung. Es geht dabei nicht darum, Harry zu kontrollieren, sondern ihm zu helfen.
Ich muss meine Wohnung eben doch regelmäßig aufräumen und auch mal durchwischen. Das hat man natürlich, wenn man auf der Straße lebt, nicht.
Ich gehe jetzt dann einkaufen.
Harry muss viele Dinge erst wieder lernen. Er ist 44 Jahre alt. Bisher lief in seinem Leben eigentlich nichts rund. Für ihn gab es immer nur einen Weg bergab. Als Kind war er im Heim, auf Schule hatte er keinen Bock. Eine Ausbildung hat er zwar absolviert, wurde aber nicht übernommen. Drogen und Alkohol bestimmten sein Leben. Jahrelang lebte er auf der Straße.
Ja, wir hatten Decken, Schlafsäcke, haben uns da dann hergelegt, haben, bevor wir schlafen gegangen sind, Karten gespielt, Bier getrunken. Ich habe schon noch Erinnerungen. Aber halt auch keine positiven, sagen wir es mal so. Eher negative.
Harry meidet diesen Ort. Er will niemanden von damals treffen, nicht in Versuchung geführt werden, wieder zu trinken. Stattdessen hat er jetzt täglich einen festen Termin beim Bäcker in der Innenstadt.
Hallo. Hast du mich schon vermisst?
Nach Ladenschluss holt er die übrig gebliebenen Backwaren ab. Nicht für sich selbst, sondern für andere Bedürftige in der Wärmestube.
Das zweite Jahr schon kommt er zu uns. Ganz hilfsbereit, sehr, sehr fleißig ist er auch.
Stolz erzählt Harry hier von seiner Wohnung.
Ich habe doch meine eigene Wohnung.
Ich habe gedacht, du bist noch nicht umgezogen.
Und doch?
Super.
Jeden Abend kommt er hierher. Harry nimmt das ernst, genauso wie sein neues Leben. Heute Nacht schläft er in seiner eigenen Wohnung und nicht auf der Straße. Das soll die Wende in seinem Leben sein.
Bleibt der Blick aufs Wetter und es wird nass, Claudia Kleinert.
Ja, Karin, vor allen Dingen am Donnerstag, da kommt nämlich kräftiger Regen aus Osten zu uns. Und die Temperaturen, die bleiben ähnlich niedrig wie im Moment. Donnerstag geht sogar noch ein bisschen weiter runter. Der Regen, der da reinkommt, der wird zum Teil richtig heftig ausfallen. Ist ein Kaltlufttropfen und vor allen Dingen in Brandenburg und Sachsen, da kann es auch mal ein bisschen mehr regnen. Meist so an die 25, 30 Liter, ist das dunkelblaue hier. Da, wo es gelb oder grün ist, da sind aber zum Teil 40 Liter möglich. So Erzfichtelgebirge im Stau, dann aber auch in Teilen Sachsens bis Dresden rüber. Und an die 70 Liter werden sogar, da ist die Zahl, im Harz sein. Alles drumherum sind meist so 10 bis 15 Liter. Am Mittwoch gibt es dazu auch noch an der Küste richtig kräftiges Hochwasser, Lübecker Bucht über einen Meter als normal. Und dazu Sturm, sind auch schwere Sturmböen möglich. Das also am Mittwoch, Donnerstag kommt der kräftige Regen, der aber gar nicht so weit nach Westen vorankommt. Dann im Laufe des Donnerstags, das Ganze fällt mehr und mehr auf dem Weg nach Westen in sich zusammen. Kommen wir zur jetzigen Nacht. So ein paar Schauer sind noch unterwegs. Sie lassen aber mehr und mehr nach. Und morgen dann aus Westen kompaktere Wolken. Über der Mitte lockert es mal auf. Am ehesten dicht bewölkt ist es weiterhin Erzfichtelgebirge, dann runter bis in den Südosten Bayerns. Da kommt eben schon dieses Tief, das dann im Laufe des Nachmittags auch Regen bringen wird. Nach Westen sogar im Laufe des Nachmittags längere Zeit mal Sonnenschein. Morgen früh die Temperaturen minus 1 Grad auf der Schwäbischen Alb, sonst sind es meist so 7 bis 9 Grad. 9 Grad direkt an der Küste, also da, wo das Wasser noch so ein bisschen wärmt. Und im Laufe des Nachmittags dann Höchsttemperaturen von meist 11 bis 14 Grad im Nordwesten, 9 bis 10 Grad nur so rund um München, also dort, wo auch die Wolken den ganzen Tag ziemlich dicht sein werden. Die nächsten Tage bleibt es wechselhaft. Am Mittwoch dann eben der Regen, der sich aus Osten weiter ausbreitet, Sturm mit örtlich schweren Stürmen. Stromböen an der Ostsee. Höchsttemperaturen 8 bis maximal 13 Grad im Südwesten. Im Westen hauptsächlich trocken. Am Donnerstag dann kräftiger Regen eben aus Osten. Am wenigsten passiert im Nordwesten. Und insgesamt bleiben die Temperaturen ähnlich niedrig wie im Moment.
Vielen Dank, Claudia, für die Aussichten und mit denen verabschieden wir uns. Jetzt fragt die Reportage in der Reihe Rabiat, Mann um Mann, moderne Männer, wo seid ihr? Um 0.20 Uhr hat Susanne Stichler im Nachtmagazin heute frische Nachrichten und wir sind morgen wieder da, dann etwas früher in der Fußball-Halbzeitpause. Bis dann.